Sag mal, Chris, kannst du dich erinnern, wann das Kleeblatt zum letzten Mal ein Tor geschossen hat?
Es ist schon einige Wochen her, aber es war zu Hause gegen Leipzig ganz, ganz früh.
Also du sagst ein paar Wochen, gefühlt ist es schon Monate, Ewigkeiten her. Aber da hast du zumindest noch ein bisschen gut aufgepasst. Du hast noch einen jungen, fitten Kopf, du hast dir das gemerkt. Aber jetzt kommt die zweite, noch etwas schwierigere Frage. Weißt du, wann Branimir Gotha zum letzten Mal ein Tor geschossen hat?
Gegen Bayern München vielleicht.
Wahnsinn. Das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht abgesprochen gewesen, aber Chris ist dann noch auf der Höhe, immer gut gebildet, was das Clipboard angeht. Tatsächlich Branimir Gotha, der Freistoß beim FC Bayern, der die Allianz Arena hat verstummen lassen, war das letzte Tor von ihm. In der Woche davor haben wir noch hier über Branimir Gotha gesprochen, weil er den Clipboard-Rekord mit den meisten Toren sowohl eingestellt als auch übertroffen hatte dann. Zwei Tore gegen die Hertha damals. Es waren seine Tore 7 und 8, also 6 gegen die Bayern. Nee. 6 und 7 gegen die Hertha und 8 bei den Bayern und dann, ja, dann nichts mehr. Was ist da los beim Kleeblatt? Was ist los mit Branimir Gotha? Was gibt's sonst noch zu besprechen in Fürth? Über all das werden wir sprechen in dieser neuen Folge des Fürther Flachpass. Aber natürlich kommt an dieser Stelle wie immer zuerst die Werbung und unser schöner Jingle. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. Bevestor. Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute.
Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de.
Es ist Montag, Nachmittag, 15.30 Uhr. Es wäre fast schon Bundesliga-Zeit. Wir sind leider ein bisschen drüber. Die Anfangsphase eines normalen Bundesligaspiels hat schon begonnen. Und wir sind hier für die neue Folge des Fürther Flachpass, des Kleeblatt-Podcasts von nordbayern.de. Mein Name ist Michael Fischer. Die andere Stimme ist die von Chris Sehm. Hallo Chris.
Servus Michi.
Und mit dieser gewohnten Aufstellung gehen wir in diesen Podcast, sprechen aber über eine ungewohnte Aufstellung, Chris. Du hast vor dem Spiel etwas, sagen wir mal, verwundert reagiert. Ist Verwunderung das richtige Wort? Überrascht? Als ich dir die Aufstellung aus dem Hoffenheimer Pressekonferenzraum geschickt habe?
Ja, schon ein bisschen. Also, ich denke, das kann man schon so stehen lassen. Ein bisschen überrascht war man dann schon. Aber wenn man bedenkt, wer dann vielleicht auch nicht auf der Bank saß, dann ja, bleiben nicht mehr so viele Optionen übrig.
Ja, ich war, also der erste Mensch, den ich gesucht habe, war ein Rechtsverteidiger oder ein rechter Schienenspieler oder ein rechter Wingback, wie auch immer man es nennen will. Und da war einfach niemand. Da habe ich kurz überlegt, dachte mir, okay, da kann eigentlich nur Jamie Leveling spielen. Und dann habe ich die Kicker-App aufgemacht, was die Kollegen des Kicker dann wohl tippen. Die hatten da Timothy Tillmann stehen, aber da dachte ich mir, das ist eher unwahrscheinlich. Und dann habe ich mich an das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach aus der Vorwoche erinnert, wo Stefan Adli ja genau das schon probiert hatte. Und danach ja auch relativ zufrieden war, wobei Leveling da jetzt auch defensiv nicht mehr allzu viel machen musste, weil die Gladbacher ja doch merklich zurückgeschaltet hatten in der zweiten Hälfte. Oder das Kleeblatt zu gut war, je nachdem, wie man es eben dreht und wendet. Aber hat dich das überrascht, dass das Stefan Neitl auch von Beginn an macht?
Das hat mich auf jeden Fall überrascht. Also ich denke, damit hat niemand gerechnet. Ich glaube auch kaum, dass die Hoffenheimer wirklich damit gerechnet haben. Aber ich weiß nicht, vielleicht. Ja, er hat es schon mal probiert, es ging einigermaßen gut gegen Gladbach und ich glaube Simon Asta müsste in der Hinrunde auch gegen Hoffenheim gespielt haben bei diesem wunderbaren 3:6 und vielleicht, weiß nicht, gab es da noch irgendwelche Nachwehen im Kopf oder wollte ihm diese Aufgabe nicht nochmal stellen, man weiß es nicht, aber ja, es ging ja ganz gut aus.
Ja, es war ganz witzig, weil ich musste dann vor dem Spiel nochmal zurückdenken, so an den Sommer, an die ersten Trainings. Da ging es ja darum, das war ja auch öffentlich ein Thema, was ist eigentlich die richtige Position für Jamie Leveling? Und dann wurde ja irgendwie so, es hieß ja im Angriff, da ist ja eigentlich kein Platz für ihn, weil da hat man ja Cesc Nankam geholt, da hat man ja noch dann Harvard Nielsen, Branimir Gotha, also da ist kein Platz für einen weiteren Stürmer, da kann Jamie Leveling auf jeden Fall nicht spielen. Dann hat Stefan Neitl probiert, ihn irgendwie im Mittelfeld einzubauen, da hieß es mal, ja, die 8 wäre seine künftige Position und vielleicht könnte man es ihm irgendwann mal zutrauen, auch die rechte Bahn alleine zu spielen, sagte Stefan Neitl damals, das müsste so Ende Juli gewesen sein oder Mitte Juli. Aber da müsste er noch defensiv einiges draufpacken. Also offenbar hat er jetzt defensiv einiges draufgepackt. Und du hast jetzt gerade gesagt, da ist es gut gegangen. Ich würde auch sagen, dass es über 90 Minuten hinweg gut war von ihm, oder?
Das schon, aber also er hat jetzt auch nicht Natürlich hat er vielleicht mit einem großen Namen zu tun gehabt, aber ansonsten wurde die linke Seite auch nicht so bearbeitet, wie man es von Hoffenheim auch so kennt. Und ja, es war auch das, David Raum ist, glaube ich, schon ein paar Mal auch durchgekommen, ist zu seinen berühmten Flanken durchgekommen, aber ansonsten, ja, das hat schon gepasst. Vielleicht ein klein bisschen mehr noch in die Offensive hätte man denken können, aber das war auf dieser Seite, also die linke Hoffenheimer Seite und die rechte Fürther Seite, da war nicht so viel Betrieb, wie es vielleicht auf der anderen Seite dann, oder die meisten Angriffe gingen dann, glaube ich, über die andere Seite des Feldes. Und ja, da war ein bisschen die Action etwas öfter auch etwas weiter weg von ihm.
Ja, anfangs hatte ich auch so geschrieben, dann in den Einzelkritiken hat, glaube ich, Jamie Leveling schon ein bisschen gefremdelt mit der Position, weil er auch immer wieder irgendwie woanders war und dann Leitl ihn immer wieder ermahnt hat, das hat man ganz gut im Stadion gesehen, doch bitte auf seine Position zurückzukehren, dann ist er so übers halbe Feld rüber gejoggt wieder. Und mehrmals war er dann doch trotzdem wieder weiter vorne zu finden. Da ist halt dann das Gute an der Fünferkette, dass halt dann dahinter Sebastian Griesbeck steht, der halt dann immer rausgerückt ist und auch rausrücken konnte, weil ja noch zwei andere Innenverteidiger da waren. Um da dann zu klären, das war ja dann einmal zum Beispiel, hat er vor David Raum nochmal diese Hereingabe, also die typische David Raum-Hereingabe, nochmal geklärt zur Ecke. Und es hat Stefan Leitl hinterher dann auch ja hervorgehoben, dass dieses Coaching von Sebastian Griesbeck wichtig war für Jamie Leveling, weil es ja dann doch eine ungewohnte Position ist. Also er hat das auch nie gespielt vor dem Gladbach-Spiel, zumindest habe ich kein Spiel im Kopf und es wurde auch nie drüber gesprochen. Also es sind dann doch andere Aufgaben, man ist defensiver mehr gebunden, man muss eigentlich immer schauen, was der Gegenspieler macht, weil sonst ist halt da einfach immer ein Außenverteidiger hinter einem noch, der dann doch mal absichert, aber da war halt dann einfach niemand mehr und deswegen glaube ich, da hat Jamie Leveling schon ein bisschen gebraucht, um reinzufinden, um auch quasi auszutarieren, wie weit kann ich vorgehen, wie weit kann ich mich vorwagen. Und das ist aber mit jeder Minute besser geworden, hat dann ja auch kurz vor der Halbzeit, wenn wir jetzt ein bisschen springen, dann auch einmal David Raum ausgetanzt und den Ball in den Strafraum gebracht. Da war halt dann leider wieder, wie Stefan Leitl sagen würde, das Belaufen des ersten Pfostens das Problem. Und da war niemand. Dann ist der Ball halt eben durchgerollt bis zum 5-Meter-Raum, bis zum Ende des 5-Meter-Raums und da wurde dann Julian Green abgegrätscht. Also es gab ja offenbar sogar kurz so einen Silent-Check, oder? Du hast es im Fernsehen gesehen. Das VAR.
Ja, ich glaube ganz kurz, aber nach der ersten oder zweiten Wiederholung, die dann von der Kamera ein bisschen besser war, hat man dann direkt gesehen, dass das, ich glaube, Kadaschabek eigentlich perfekt gemacht hat. Also er spitzelt einfach den Ball weg und dann war dann kein Ball mehr für Julian Green, den er hätte einschieben können. Also ich gehe mal davon aus, den hätte er auch gemacht. Oder? Also sah ich recht gut aus in Position, aber das war ja super verteidigt und da muss man eigentlich nicht groß drüber sprechen noch.
Nee, also allgemein muss man ja über manche Dinge vielleicht nicht mehr so groß sprechen als heute, weil ja auch vieles von der Probleme der vergangenen Wochen, aber auch viele der guten Dinge der vergangenen Wochen auch in diesem Spiel jetzt wieder zu sehen waren. Also wenn wir nochmal auf die anderen Überraschungen in der Aufstellung kommen, war ja dann, dass Timothy Tillmann, Julian Green und Tobias Raschel gespielt haben, also eigentlich alle verbliebenen Mittelfeldspieler, die noch fit sind, standen zusammen auf dem Platz. Hatten ja vor dem Spiel überlegt, wer könnte spielen, wer würde vielleicht auf der Bank bleiben. Am Ende haben dann einfach alle gespielt. Was ja auch daran lag, dass Max Christiansen offenbar, die Woche über war ich nicht beim Training, weil ich ja ein paar Tage Urlaub mir gegönnt hatte, aber hat er offenbar die Woche über nicht trainiert und scheint dann auch was Schlimmeres gewesen zu sein, wenn er jetzt eben nicht spielen konnte in diesem einen Spiel. Dann war es ja fast klar, dass Tobias Raschel auf die 6 rücken würde. Und ja, jetzt, wenn man da die Bank angeschaut hat, es hätte nicht mehr viel passieren dürfen und es dürfte auch die nächsten Wochen nicht mehr viel passieren.
Nee, der darf auch, beziehungsweise die Mannschaft stellt sich auch fürs nächste Spiel eigentlich wirklich von alleine auf, weil ja, höchstens, dass Max Christiansen zurückkehrt, aber man hat ja dann auch vorne wieder jemanden verloren, also wird einer dann von den eben besagten Spielern, also entweder Green oder Tillmann, wahrscheinlich dann Green wieder auf die 10 vorrücken, beziehungsweise, ja, wobei noch, ja genau, auf die 10 dann, und dann wird Leveling wahrscheinlich wieder im Sturm spielen, aber ansonsten, ja, man hat keinen Mittelfeldspieler mehr auf der Bank. Bei Jeremy Duziak schaut es auch gar nicht gut aus. Also jetzt erstmal fürs nächste Spiel. Und dann ist es schon mittlerweile wieder sehr, sehr dünn geworden. Man hat jetzt auch mit 2 Torhütern auf der Bank. Oder man hat jetzt mit 2 Torhütern auf der Bank gespielt. Und ja, es ist einfach sehr, sehr traurig.
Ja, wenn man sich die Bank auch mal angeschaut hat, sie war voll. Also auf dem Aufstellungsbogen, der vor den Spielen immer ausliegt, da war keine Lücke beim Kleber. Das war auch schon anders in dieser Saison. Aber da war dann, wie gesagt, Leon Schaffran. Nein, Marius Funk war's war es und Sascha Burchert, ja. Leon Schaffran war nicht dabei, aber kommt man schon ganz durcheinander bei diesen vielen neuen Namen, den führt. Dann war ja dann noch Adebaride mal wieder dabei, der eigentlich auch schon offiziell aussortiert war. Zur Winterpause hätte er ja gehen können. Das heißt, er ist ja auch keiner, dem man jetzt zutraut, da jetzt dauerhaft in der Bundesliga zu spielen. War jetzt auch dabei. Dann war Oliver Fobersam als U19-Talent dabei. Gideon Jung als Rekonvaleszent, den man jetzt auch nach seiner Einwechslung noch gesehen hat, dass er vielleicht noch nicht bei 100%, ist auch nicht bei 80%. Also es sah noch sehr hölzern aus und der braucht, glaube ich, noch ein paar mehr Spiele, um wieder reinzufinden. Jessic Nankam, der ja dann früh kam, Dixon Abiyama, und dann hat es ja fast schon aufgehört, oder?
Das war es dann schon. Und Simon Aster daneben. Stimmt,
Simon Aster war noch der
rausrotiert ist.
Der sich ja wahrscheinlich gefreut hat, dass er jetzt immer spielt, wenn Marco Maierhöfer verletzt ist. Also freuen in Anführungszeichen, aber.
Ja. Jetzt wird er dann spielen wahrscheinlich gegen Leverkusen. Nee, muss aber er, das ist wirklich, muss er, wie gesagt, dann wird Leverkusen wieder nach vorne rücken. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr dünn mittlerweile. Und ja, also kann man auch den Trainer wirklich nicht beneiden. Da tut er mir auch wirklich sehr, sehr leid, wenn er da wirklich dauernd Lücken füllen muss, Leute auf eine andere Position rücken muss. Und gerade wenn man bedenkt, ist vielleicht nochmal ein kleiner Sprung weg vom Spiel, beziehungsweise auch im Spiel, wenn man wieder bedenkt, dass Rekord hat nicht mehr so viel oder so gut funktioniert, hat vielleicht auch damit zu tun, dass er und Jeremy Duziak, die haben sich eigentlich ganz gut verstanden in diesen 4, 5, 6 Wochen, in denen man wirklich gut performt hat. Also das hat auch durchaus mit beiden zu tun gehabt. Hm. Und eigentlich, ich glaube, seitdem dann Duziak gegen Bochum, müsste er sich dann, genau, oder ich glaube, das war noch das letzte Spiel, das war ja von allen nicht gut.
Also eigentlich schon vor 6 Wochen.
Ja, genau. Und dann seitdem ist er raus und seitdem kommen halt einfach keine Tore mehr, weil seine klugen Laufwege vorne fehlen. Er hatte dann auch Scorer gesammelt. Er war wirklich an den meisten Chancen direkt beteiligt und das vergisst man dann vielleicht auch immer oder wenn man dann ein bisschen mehr drüber nachdenkt, dann fällt einem das auch auf. Also seitdem er wirklich nicht mehr dabei ist, läuft die ganze Maschinerie nicht mehr ganz so gut, würde ich sagen. Also das hängt schon unter anderem auch mit ihm zusammen, würde ich sagen.
Ja, mit Sicherheit. Und er hat ja unter der Woche auch zumindest laut Bildern mittrainiert. Wir können jetzt hier nicht, also werden keine Fake-Bilder gewesen sein. Ich kann es nicht persönlich bestätigen, aber er hat zumindest auf dem Platz mittrainiert. Habe ich Stefan Neidl jetzt am Sonntagabend in Hoffenheim nochmal darauf angesprochen, wie es da eigentlich aussieht, weil er war ja nicht mal jetzt im Spieltagskader. Und dann sagte Neidl, es sei offenbar nicht besser geworden. Die Achillessehnenprobleme seien immer noch da und man hätte ihn wieder aus dem Training rausnehmen müssen zum Ende der Woche hin. Und das klingt ja alles danach auch, dann hatte ich jetzt auch schon so geschrieben, dass ja auch gegen Leverkusen jetzt keine Option ist. Das ist natürlich dann schon bitter, dass halt dann, das ist dann schon die 7. Woche, in der er ausfällt. Für jemanden, wie du sagst, der so wichtig war für dieses Spiel, auch der für diese Rotation da vorne quasi mit dem Zehner und den beiden Angreifern so wichtig war, der, wie wir auch hier oft schon besprochen hatten, nicht so viele Ballkontakte hatte, aber wenn er den Ball hatte, dann immer eigentlich, das war immer gefährlich. Ja, das ist sehr, sehr bitter und klar, also auf Branimir Gotha, deswegen bin ich damit eingestiegen, ist dann schon krass. Er ist halt der Top-Scorer beim Kleeblatt, war an 13 von 24 Toren beteiligt, aber wenn halt der dann auch seit 7 Spielen nicht mehr trifft, dann ist es natürlich schwierig irgendwann. Also wer soll dann noch treffen? Ich habe Stefan Neidl gefragt, woran das seiner Meinung nach liegt, ob das vielleicht bei Gotha irgendwann auch mal Kopfsache sei, weil er wirkt ja teilweise dann schon wieder verzweifelt, wenn er so mit dem Kopf durch die Wand will und irgendwas erzwingen will. Aber Neidl sagte, das liegt vor allem an der Positionierung Gothas in quasi im neuen System. Also es ist ja oft ein Problem, dass der Gotha eben nicht dieser Strafraumstürmer ist, sondern der eben sehr viel ausweicht nach außen, sich oft fallen lässt. Das macht er jetzt eben natürlich noch mehr, weil ein Mittelfeldspieler fehlt. Also er übernimmt ja quasi die Aufgabe des Stürmers und eines Achters oder Zehners gefühlt. Also er ist ja immer überall zu finden. Und dann ist er halt nie da zu finden, wo er stehen müsste, wenn der Ball mal reinkommt von außen. Also das ist ja, hatten wir auch schon öfter an der Stelle besprochen, aber das ist dann schon ein großes Problem. Und auch wenn dann mal gekontert wird, dann ist er ja auch nie da zu finden, sondern hat meistens den Ball. Und da gab es jetzt auch in Hoffenheim einen Konter bei ihm und Jessic Nankam, der auch von beiden dann eher ungut ausgespielt war. Also dass das Kleeblatt keine Kontermannschaft ist, wusste man vorher. Aber das bestätigt die Mannschaft leider auch jede Woche wieder aufs Neue.
Sehr, sehr traurige Aussichten mal wieder. Aber so ist es leider. Es ist leider der Zustand. Und ja. Ich meine, immerhin hat man jetzt mit dieser Fünferkette ja was gefunden, dass man nicht mehr hinten die Tore frisst. Also das ist ja schon mal auch nicht so schlecht, aber dann diese chronische Torlosigkeit, die es ja mittlerweile fast schon ist und auch dann diese Chancenarmut im Ende, diese Chancenarmut ist dann schon, ja, es ist halt eine schwierige Entwicklung und irgendwann muss da mal wieder irgendwie ein Cut erfolgen, dass man da nochmal sich ordentlich verabschieden kann aus der Liga.
Ja, vor dem Hoffenheim-Spiel, Leverkusen, nach dem Leverkusen-Spiel, bin ich schon wieder durcheinander heute. Nach dem Leverkusen-Spiel in der Hinrunde, da hat man ja quasi dann das versucht, die Defensive mehr zu stabilisieren, hat auf dieses 4-3-1-2, 4-3-2-1 gesetzt. Da hat man eben auch schon diese Diskussion gehabt, dass das Kleeblatt ja gegen Union und auch dann gegen Augsburg sich ja kaum Chancen erspielt hat. Und dann hieß es immer, ja, es wäre jetzt der nächste Step für die Mannschaft, es zu erreichen, aus dieser defensiveren Formation wieder Torgefahr zu schaffen und auch wieder Tore zu erzielen. Das hat man dann nach ein paar Wochen geschafft, hat damit ja auch Mainz und die Hertha geschlagen. Dann war eben dieses, aus dieser Formation, dieses bittere Spiel gegen Leipzig. Dann hat man auf diese Fünferkette geswitcht Und jetzt ist man eigentlich wieder an dem Punkt, wie so vor 4, 5 Monaten, dass man eben wieder defensiv stabil steht, aber kaum mehr was kreiert nach vorne. Also kannst du dir das erklären?
Also es ist viel, glaube ich, auch hat das mit Formschwäche zu tun, weil die Möglichkeiten oder also die, im Keim sind die schon durchaus gegeben und man hat oft eine Position, die ist gut genug auf dem Feld. Aber es ist wirklich so, dass die Form einfach nicht stimmt, dass so viele falsche Entscheidungen dann getroffen werden, wenn es wirklich Richtung 16er geht. Und ja, also dieses klassische Ausspielen, was man vielleicht in der zweiten Liga noch hatte, dass man denkt, okay, man spielt jetzt mit 3, 4 Flachpässen. Natürlich ist das nicht mal so einfach, aber in der Möglichkeit, also die sehe ich schon teilweise noch gegeben. Und es hat mir auch in der Bundesliga schon gezeigt, dass man das kann. Aber momentan weiß man wirklich nicht, wo es herkommen soll. Also irgendwie muss da mal ganz blöd wieder so ein, na gut, Nielsen-Kopfball wird es wahrscheinlich nicht mehr reinfallen. Aber ich weiß es nicht. Julian Green vielleicht mal mit einem seiner Weitschüsse, mit seiner Quote, einer von 20 geht dann irgendwie mal aufs Tor und dann vielleicht auch mal rein. Vielleicht muss da irgendwie mal irgendeiner reinfallen und dann wird's wieder besser, aber ich weiß es nicht. Auch die Flanken, keine Ahnung, von links von Luca Itta, die sind schon ja sehr dürftig, auch wenn man vielleicht mal 3, 4 Leute im Strafraum hat und das ist dann das, was wirklich so sehr wehtut, wenn man sich dann schon mal traut und es dann schlecht ausspielt, dann ist es auch nicht einfach für die Spieler, weil sie dann sich halt auch dann abwägen immer, okay, wie oft mache ich dann den Weg mit nach vorne, wie oft besetze ich den Strafraum mit vielleicht 3, 4 Leuten statt irgendwie 2 Leuten oder so. Und ja, das ist schon auch immer ein konstantes Abwägen. Und wie gesagt, dieses ständige Rotieren durchs Personal, das macht es natürlich auch nicht einfach, wenn dann nicht einer mal reinkommt, der dann direkt mal einfach trifft. Also
das ist ja, glaube ich, so ein unterschätzter Faktor auch noch, dass man halt, hatte ja dann auch irgendwann eine Stammelf gefunden und die sich auch eingespielt hatte, eigentlich auf fast allen Positionen. Und da sind ja dann immer wieder so wichtige Säulen herausgebrochen worden und dass, wenn man aus seinem Haus Säulen oder Wände rausbricht, dass irgendwann dann auch stützende Wände womöglich dabei sind und das Haus einkracht. Das ist halt leider so und das merkt man immer wieder. Also jetzt war dann auch dieses Duo Leveling-Gotha ja mal ganz gut eingespielt bis vor ein paar Wochen. Jetzt ist Leveling auf einmal ganz woanders zu finden auf dem Feld. Auch das Mittelfeld, Tillmann und Raschel und Green hat so, bilde ich mir, noch nie zusammengespielt, außer vielleicht mal ein paar Sekunden in irgendeiner Schlussphase. Also das war ja auch neu, wobei dafür, finde ich, hat es gut geklappt. Also Tillmann hat den Max Christiansen-Part übernommen und die ist die meisten Kilometer gelaufen, habe ich gesehen. 12,2, das ist ja quasi die Dauerquote von Max Christiansen. Raschel hat, fand ich, auch erstaunlich viele Bälle erobert, aber man merkt halt auch bei Raschel, also man merkt ihm nicht an, dass er diesen Step gemacht hat nach oben. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Aber halt, dass er halt noch ein junger Spieler ist und auch noch wachsen muss. Also das ist ja ganz normal, aber da waren auch einige falsche Entscheidungen im Offensivspiel mal dabei. Irgendwie passt nicht gespielt, wenn er spielen musste. Auch, ich erinnere mich an eine Situation, in der Tillmann, glaube ich, Abiyama hätte schicken können und dann dribbelt er mit dem Ball und dribbelt und dribbelt und ist irgendwann an der Seitenlinie und spielt zurück. Also da waren einige Situationen dabei, die man eben auch durch falsche Entscheidungen dann selbst kaputt gemacht hat. Und da muss man wahrscheinlich tatsächlich, so wie Stefan Neidl auch sagte, hinterher einfach zufrieden sein, dass man einen Punkt geholt hat, der einem nichts bringt. Also außer, dass man Schalke überholt hat als schlechtester Absteiger mit 17 Punkten. Aber ansonsten bringt er einem ja tatsächlich nicht viel. Und dann, ja, muss man einfach schauen, dass man das noch die letzten 4 Spiele jetzt dann gut zum Ende bringt. Vielleicht schafft man es ja noch, einen weiteren oder 2 weitere Punkte zu holen. Als nächstes ist der 1. FC Nürnberg ja in Reichweite mit 18 Punkten mal abgestiegen. Und mit 21 hätte man dann sogar den Wert aus der ersten Aufstiegssaison eingestellt. Wobei das natürlich schwierig wird. Mit deinem Sieg gegen Dortmund würde es klappen, den du ja fest einkalkuliert hast. Jetzt habe ich dann Dortmund gegen Wolfsburg gesehen. Naja, okay, da war dann doch wieder mehr Torfreude dabei.
Langsam fehlt mir auch das Personal so ein bisschen. Also der ist ja schon, der einkalkulierte Sieg ist schon ein bisschen her. Aber nee, ich hoffe immer noch. Aber ich meine, man hat ja noch gut bei Union, man weiß nie, da ist immer was möglich gegen Union. Das
ja, Union ist ja auch so überhaupt nicht stabil in dieser Saison.
Ja, und dann, ich denke, in Augsburg, ich glaube, Augsburg ist relativ, ich glaube, wir müssten zu Hause stärker sein als auswärts. Also zumindest so historisch.
Die sind nie stark, die gewinnen halt einfach nur, aber stark.
Ja gut, ja, aber irgendwie gewinnen sie halt die Spiele zu Hause dann, keine Ahnung, auch mal gegen die Bayern oder was weiß ich. Aber da kann man vielleicht nochmal was mitnehmen, ganz, ganz zum Abschluss, wenn die auch schon durch sind. Ja, und dann ist es schon noch möglich, sich so 4 Punkte zu mausern oder vielleicht auch noch. Ja, aber da müsste man halt auch mal Tore schießen, ne? Also, ich glaube, also 4 Punkte sind so auch noch möglich ohne Tore, das geht, ja. Aber ob man gegen alle 4 Mannschaften kein einziges Gegentor kassiert, da weiß ich nicht.
Ich habe vor allem bei Leverkusen, also in den beiden Heimspielen, habe ich da so meine Befürchtung, dass das nicht klappt, ohne Gegentor durchzukommen. Also da muss man schon auch selber mal treffen, wenn man was mitnehmen will. Auch Leverkusen ist auch schwach, hat auch Personalprobleme momentan, trifft auch nicht mehr so oft, hat jetzt am Wochenende, glaube ich, mit 8 eher defensiv denkenden Spielern gespielt, was dieser Mannschaft auch offenbar nicht liegt. Da fehlt auch der, also wahrscheinlich der Schlüsselspieler eben mit Florian Wirtz, so wie vielleicht ja sogar Jeremy Duziak zuletzt der Schlüsselspieler war, wie du sagtest. Also das, die sind jetzt auch nicht in der Form der Hinrunde, aber natürlich haben sie trotzdem die individuelle Klasse und können immer mal durch einen schnellen Angriff sofort das Tor machen. Und Dortmund hat halt auch noch so einen Stürmer, der nächste Saison wahrscheinlich in England spielen wird, aber der eben auch, wenn er den Ball mal bekommt, den wahrscheinlich reinmacht. Also da muss man dann schon auch selber mal treffen. Aber wir sind schon wieder so weit gesprungen.
Ja, der ist bestimmt wieder verletzt bis dahin.
Nee, er ist ja offenbar verletzt und will aber nicht, dass seine Verletzungen bekannt gegeben werden, um seinen Wechsel nicht zu gefährden.
Ja.
Also er spielt dann
halt überall einen Medizincheck absolvieren muss. Also das ist eigentlich vollkommener Quatsch. Aber die ganze, wie das aufgebauscht wird, ist sowieso vollkommener Quatsch. Also es gibt ja gar kein anderes Thema mehr und im Endeffekt wechselt auch nur ein Spieler den Verein, der noch nicht mal, also ich meine, natürlich hat er eine krasse Quote, aber insgesamt großen Titel hat er noch nicht gewonnen. Ja.
Also bis jetzt, einer der Gründe, warum er geht aus Dortmund.
Ja, von mir aus, aber er hat jetzt auch nicht nachgewiesen, auch in dieser Saison ist Dortmund, glaube ich, soweit ich weiß, stärker ohne ihn auf dem Platz als mit ihm auf dem Platz. Ja, naja. Aber wenn er meint, ich meine, bei 60 Millionen oder 70 Millionen Berater Handgeld und Papa Handgeld, ist das, naja, die freuen sich.
Ja, das ist immer schön, das in Relation zu setzen zum Etat der Spielvereinigung, wenn man dann so Rashid Azouzi reden hört über die 8,5 Millionen vielleicht, die man im Aufstieg hatte. Und dann, dass man ja in der nächsten Saison vielleicht 10 oder 10,5 Millionen Etat hat für die ganze Mannschaft. Und dann redet man über 30 Millionen Handgeld oder 40 für den Papa und für den Berater, für den, ist es eigentlich
es der ist geldgierige
Raiola, Piranha schon, oder? Von Uli Hoeneß.
Ja, es ist,
es ist der geldgierige Raiola. Piranha. Ja, das ist eine schöne neue Fußballwelt.
Wobei ich nicht weiß, ob Zahavi vielleicht oder der Piranha ist. Also der Pidi Zahavi, ja, da wo Max Bielefeld hingewechselt ist von Sky Sport News, der Transferexperte. Der hat ja Alaba und Lewandowski. Also ich glaube, es ist eher der geldgierige Piranha. Ja, aber die sind beide nicht ganz ohne, ja.
Ja, ich glaube auch, wenn jemand 40 Millionen Handgeld verlangt, dann kann man ihn auch als geldgierig bezeichnen, ohne dass das strafrechtlich relevant wäre wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Und das haben wir es niemals gesagt. Wir natürlich keinem unterstellen, wir nehmen hier nur Dinge an. Ja, dann müssen wir noch weiter über dieses Spiel sprechen oder machen wir es einfach mal zu und sagen, Griesbeck super, Viergewehr super, Maxi Bauer
Torwart super,
durchwachsen, Torwart super, Itter als linker Innenverteidiger auch super.
Also, besser als, also jetzt wieder, und ich möchte noch sagen, also Jetro Willems hat wieder 2, 3 gute Pässe vorne gespielt, möchte ich nur so festgehalten haben nach seiner Einwechslung, fand ich auch nicht verkehrt, da waren ein paar 2, 3 Pässe ganz gut in den Raum, da ja, aber halt leider sein
Abschluss auch wieder, wenn man weiß, ja, wie Jetro Willems schießen kann, wenn man es im Training sieht.
Man hat es leider im Fernsehen nicht ganz gesehen, der hat ja in die Mitte, oder ich weiß ja, dass sich selber über sich selber aufgeregt oder über jemanden, der in der Mitte anders gelaufen wäre. Ich glaube, das war so ein Ding, wo es sich nicht sicher war, ob er jetzt abschließt oder den Ball scharf in die Mitte bringt. Weil er hat nochmal so die Mitte geschaut, aber die Kamera war da genau auf ihn gerichtet und nicht in die Richtung, also nicht mit ihm links im Bild und dann in die Richtung, wo er hinschaut oder sich aufregt. Und da war ich mir eben nicht sicher, das hätte man vielleicht im Stadion nochmal besser geschaut, ob er da noch jemanden oder von jemandem erwartet hätte, dass er anders gelaufen wäre. Aber ja, der macht auch noch sein Tor bestimmt. Dann gegen Dortmund.
Der Optimismus-Podcast von nordbayern.de. Nee, aber man muss tatsächlich sagen, dass ihm diese Position in der Fünferkette außen dann doch mehr liegt
als ganz so viele Wege auch gehen. Und ja, dann kann er sich mal ein bisschen weiter vorne.
Aber man sieht auch, wenn er doch mal nach hinten arbeiten muss, dass er das dann auch, sagen wir mal, abgeklärter macht, weil er auch jemanden neben sich hat. Und dann natürlich hat er diesen Körper auch, ich glaube, es waren 2 Situationen, denen er einfach seinen Körper reingestellt hat, um den Ball ins Austrudeln zu lassen. Und alle Hoffnungen haben sie einfach abgeprallt an ihm. Also, weil er einfach diesen wuchtigen Körper hat. Er versucht
zu schieben, ja. Aber ich glaube, da schiebt keiner in der Bundesliga. Vielleicht Adama Traoré von Barcelona, wenn man den mal gesehen hat. Aber ansonsten schieben da, glaube ich, sehr wenige Spieler Jetro Willems irgendwo hin.
Ja, ist ja auch gut. Und wie du schon sagtest, der wird wahrscheinlich auch spielen im nächsten Heimspiel, weil arg viel mehr Optionen wird es nicht geben, außer man stellt Oliver Fobasam in die Mitte, würde ich jetzt aber auch nicht machen, gegen Leverkusen.
Diaby und Schick, das ist dann schon sehr, sehr schwierig. Da bin ich auch gespannt, wie man Diaby wieder handeln will. Ich meine, gut, der ist vielleicht besser, wenn er auf Viergeber trifft, anstatt auf Griesbeck, weil er schon ein sehr, sehr wendiger Spieler ist. Aber ja, meistens ist er ja sogar auf der rechten Seite, dann müsste er ja Viergeber treffen.
Das die Frage schon ist ganz ja, gut passen. Wer der Schnellere ist der beiden von Kriesbeck und Viergeber? Also das täuscht, glaube ich.
Ich meine, da geht es auch ein bisschen um die Beweglichkeit. Oder
klar, halt, die fehlt Sebastian Kriesbeck.
Ja, den Tanz anzunehmen, der dann der Tanz mit dem Ball und mit der Hüfte und nur mit den Körpern und wann reagiert man auf welche Körpertäuschung des Gegners oder reagiert man überhaupt, reagiert man nur auf den Ball? Sowas, ich denke, da ist Viergeber schon noch ein bisschen besser aufgestellt.
Ja, man hat es ganz gut im Vergleich gesehen, die beiden Verteidiger. Das sieht bei Viergeber einfach nie besonders aus. Also es ist immer so abgeklärt und ruhig. Also man merkt eigentlich gar nicht, dass er Zweikämpfe führt, aber er gewinnt sie fast immer, also zumindest in den letzten Spielen jetzt. Und bei Griesbeck sieht es immer relativ spektakulär aus, durch seine Größe. Er hat sehr viele Kopfballduelle auch gewonnen vorne. Hat dann auch mehrmals gut geklärt, gut abgegrätscht. Es war einmal auch ins Laufduell gegangen. Ich glaube, mit Baumgartner war es, wo er ihn auch problemlos im Laufduell einfach überlaufen hat. Also der ist wirklich ein sehr schneller Spieler und also man mag sich nicht ausdenken, was halt, wenn diese Kette mal so zusammen gespielt hätte, auch mit der Geschwindigkeit, in anderen Spielen womöglich möglich gewesen wäre. Das Problem war halt im Hinspiel in Hoffenheim, dass halt dann Maxi Bauer ins Laufduell mit Ilas Bebu musste und das ist natürlich dann eher kein so gutes Match.
Ja, die Bilder vergisst man wahrscheinlich auch erstmal nicht. Nee. Naja, aber ich denke, damit können wir das Spiel dann auch langsam abschließen. So viel ist ja auch nicht passiert. War mal wieder ein 0-0. Ein 0-0, das die Fans wahrscheinlich trotzdem gerne mitgenommen haben.
Ja, also wir reden hier gerne über Expected Goals. Grüße an einen treuen Hörer dieses Podcasts, der sich da immer etwas drüber aufregt, dass wir Expected Goals hier innen erwähnen. Er weiß Bescheid mit Sicherheit. Aber das Clipper hatte laut Understat 0,28. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Clipper ein Tor schießt in diesem Spiel, war sehr, sehr gering. Und war auch der niedrigste Wert an diesem Spieltag. Also es war jetzt auch hat nichts mit Pech zu tun, dass man in diesem Spiel kein Tor geschossen hat. Und trotzdem war es dann, also es war das ganze Spiel über, ich saß ja gegenüber des Gästeblocks, sehr, sehr laut aus dem Gästeblock. Ich fand auch, dass sehr viele Menschen für Fürther Verhältnisse, wir haben das hier oftmals schon erwähnt, dass das Fürther Publikum ein wenig leidenschaftliches ist, aber ich fand, es hatten sehr viele Menschen mitgesungen. Und auch nach dem Spiel kamen die Spieler zum Abklatschen so hin und wollten eigentlich schon wieder kehrt machen. Und auf einmal sah man dann, dass die Spieler ihre Arme in die Luft rissen. Auf Kommando quasi aus dem Block und dann gemeinsam mit den Fans dieses Einklatschen gemacht haben, mit dem charakteristischen Hey-Schrei. Und also wenn man in die Gesichter der Spieler auf den Fotos schaut, hat das, glaube ich, schon gut getan. Weil es gibt natürlich sehr viele in dieser Mannschaft, die das noch nie erlebt haben in Fürth. Also ich habe dann auf der Heimfahrt aus Hoffenheim mal überlegt, wann es eigentlich zuletzt mal war, dass so die Mannschaft mit den Fans in Anführungszeichen gefeiert hat. Also ein 0-0 mit den 17. Punkten feiert man wahrscheinlich nicht wirklich, aber irgendwie war das so eine harmonische Atmosphäre. Ich habe im Text jetzt am Montagnachmittag geschrieben, dass so diese getrennten Dinge sich langsam wieder vereint haben, so Fans und Mannschaft, was durch die Geisterspiele, durch die Restriktionen eben lange keine Einheit war. Das sah dann doch wieder zum ersten Mal nach so einer Einheit aus. Und das letzte Mal, dass das passiert ist, war, glaube ich, tatsächlich im Februar 2020 bei diesem 2-0 gegen den VfB Stuttgart. Also das war ja so der letzte große Heimsieg vor vollem Haus oder fast vollem Haus. Und da sind jetzt auch nicht mehr so viele Spieler da, die damals mitgespielt haben. Oder zumindest waren die gestern nicht da, weil ja auch die Seguins und so weiter ja auch nicht dabei waren, Meierhöfers. Und ich glaube, das tut dann schon gut auch als Mannschaft, dass man weiß, man ist vielleicht nicht ganz alleine und die Fans wertschätzen die Arbeit, die man macht. Also das hat Stefan Neitl nachher auch nochmal betont. In dieser Situation, der die Mannschaft ist, ist es ja immer noch okay, jetzt dann da einen Punkt zu holen und auch allgemein oft zu Null zu spielen, sich so gut zu verabschieden, weil sie könnten sich auch aufgeben und wie Schalke letztes Jahr so regelmäßig zerfallen in alle Einzelteile. Und das macht die Mannschaft nicht, das ist charakterlich gut, auch mit diesen vielen Rückschlägen, die man hat. Und da muss man einfach sagen, für mehr reicht's auch jetzt dann einfach nicht mehr mit den Problemen und mit dieser Hypothek aus der Hinrunde. Aber wie gesagt, ich würde sagen, damit machen wir das den Spieltag mal zu.
Richtig.
Und weil du jetzt vorhin sagtest, die Bilder werden wir nie vergessen, es hat mir eine super Überleitung gebaut. Und da war damals ja Marius Funk im Tor. Der hat dann auch sehr unglückliche Wochen da erlebt. Ich habe nochmal seine 8 Spieler jetzt, die er gespielt hat, durchgeschaut. Da war er gesagt, 1-7, 0-4, 0-6, 3-6. Also da waren so viele Ergebnisse dabei, die für einen Torhüter natürlich sehr, sehr wehtun. Und warum habe ich auf seine letzten Spiele geschaut? Weil er in einem Interview mit transfermarkt.de verkündet hat, dass er das Gilbert im Sommer verlassen wird. Das hat dich wahrscheinlich auch jetzt weniger überrascht als die Aufstellung in Hoffenheim, oder?
Nee, das hat mich nicht wirklich aus der Bahn gehauen. Also wir haben da auch schon ein bisschen drüber geredet, mit dem, wer denn so bleibt. Und also von den beiden Torhütern, ich sag mal, die jetzt in Anführungsstrichen abgesägt wurden, war er der etwas, also der unwahrscheinlichere. wenn dann einer von den beiden bleiben sollte. Und ja, ich meine, ist schon viel dazu gesagt worden. Es hat natürlich maximal unglücklich gelaufen für ihn, wenn er so lange im Verein ist und dann die erste wirkliche Chance bekommt und dann in so einer Phase dann diese Chance bekommt und dann aber auch natürlich selber auch, das wird er auch wissen, keine sonderlich gute Leistung gezeigt hat, dann
besser geht's ist es immer,
das Beste hat er gesagt. Für alle. Ja, da, da hat er recht, glaube ich.
Ja, ja, das, aber, also, ich finde ja, dass Marius Vogt immer ein sehr sympathischer Mensch war, hat es irgendwie nie aufgemunkt als die Nummer zwei, hat immer diesen, sagen wir, braven Ersatzmann gegeben, hat sich immer reingehauen im Training, ist ja dann quasi im Sommer, ich habe es dann genannt, er hat schon vor der ersten Niederlage seine persönliche Niederlage erlebt in meinem Text, also weil, er war ja wirklich sehr nah dran, die Nummer eins zu werden und dann erst so am Tag vor dem Pokalspiel in Babelsberg, vor der Abfahrt, hat Stefan Neidl ja quasi mit den beiden Torhütern gesprochen und die seine Entscheidung mitgeteilt, dass Brüche die Nummer eins bleibt und Funk der Pokaltorhüter zumindest sein darf, was beim Kleeblatt meist heißt, dass man nicht allzu viele Spiele macht. Und ja, also er hat jetzt auch nicht nachdrücklich Werbung für sich gemacht, was natürlich auch schwierig war in einer Mannschaft, die im freien Fall war, mit dieser Defensive, die zu viel zugelassen hat. Aber man muss eben auch sagen, wenn man, also mittlerweile, es gibt eine Statistik der abgewehrten Schüsse, da sind leider nur alle Torhüter drin, die 30% der Spiele mindestens gemacht haben. Da ist Funk mittlerweile rausgeflogen, aber er war da immer auf dem letzten Platz. Also ich glaube, es war dann der 21. oder so von allen eingesetzten Torhütern oder 19. damals, je nachdem. Wer noch so gespielt hat und wann man geschaut hat, hat er nicht mal statistisch jeden zweiten Ball gehalten. Das ist dann schon bitter. Also gegen Leverkusen war es, glaube ich, 8 Schüsse aufs Tor und davon waren 7 drin. Das ist keine Eigenwerbung für einen Torhüter. Leider, so sympathisch wie er ist, so leidenschaftlich er auch dabei war, immer bei den Spielen, man hat das gemerkt, bei manchem Derby hat er irgendwie auch von außen reingebrüllt und hat so diesen Fan gegeben. Ich erinnere mich an das erste Geister-Derby in Nürnberg, da David Raum das Siegtor gemacht hat. Da war Marius Funk auch der lauteste, zusammen mit Thomas Gretlein, dem FCN-Aufsichtsrat. Also, ja, ist schade, aber man kann es sportlich komplett nachvollziehen und es war jetzt auch keine große Überraschung mehr. Er sagt ja auch, er will spielen und das hatten wir auch schon hier im Podcast oft besprochen. Er muss halt jetzt einfach auch spielen, weil er ist 26 und war 6 Jahre lang die Nummer 2. Also wenn er jetzt nicht spielt, wann dann? Er ist ja quasi im Peak Age, wobei das für einen Torhüter ja dehnbar ist, wie man auch an anderen Torhütern sieht. Aber ich würde einfach sagen, wir wünschen ihm da viel Glück. Und
auf jeden Fall, ja.
Also er hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Insofern ein tadelloser Sportsmann, hätte wahrscheinlich ein Sportjournalist vor 20 Jahren gesagt dazu. Oder Sportkamerad.
Auf jeden Fall.
Ja. Jetzt haben wir über einen Spieler gesprochen, der gehen wird im Sommer. Du hast die Woche über, während ich in Südtirol war, mir sehr viele Videos und, sag mal, Videos, Tweets, alles Mögliche geschickt von Serdschan Sarara zum Beispiel. Willst du vielleicht alle unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen, was du an Serdschan Sarara so interessant findest derzeit?
Der Serdschan Sarara, der sucht ja wieder einen Verein, nachdem das mit Türkgücü, naja, ich denke, das hat auch jeder mitbekommen, wie das geendet hat. Für ihn persönlich, glaube ich, sogar noch ein bisschen früher. Also ich weiß nicht, ob das einer von denen war, das mit dem Geld nicht so gelaufen ist, aber er hat ja schon dann früher, glaube ich, nicht mehr mitgespielt, aber der Mann ist mittlerweile, glaube ich, der müsste 89er Jahrgang sein. Also
genau, er wird 33.
Ja. Er wird 33, genau, er ist 32, aber ja, der hält sich fit, er macht sich fit und ich glaube, er ist auch sehr, sehr fit. Also das war er dann auch zu Türkgücü-Zeiten, ich glaube, das war dann das so um 2020 rum und ab da das Fitteste, was er seit mehreren Jahren dann auch war. Also bei der Spielverteidigung waren ja auch seine zweite Zeit dann sehr, sehr von Verletzungen geprägt und vielleicht nicht über 100% austrainiert. Aber so jemand ist natürlich für eine Mannschaft, die vielleicht auch nach Gesichtern sucht, eine Option, ich weiß es nicht, eine Überlegung wert. Für die zweite Liga würde ich sagen, reicht's bei ihm schon noch, bei einer spielstarken Mannschaft? Weiß ich nicht. Ich glaube, das Verhältnis zu Rashid Azouzi ist nicht das allerbeste, aber
er ist auch nur eine Mutmaßung, das weiß ich nicht. Also ja. Kann ich jetzt nicht weder dementieren noch was dazu sagen. Also da fehlt mir der Einblick. Aber er war ja dann immer wieder, wenn man so die dritte Liga verfolgt hat, hieß es auch, er ist einer der herausragenderen Spieler, einer der besseren Spieler der dritten Liga. Und meistens reicht es ja tatsächlich für Spieler aus der dritten Liga auch in der zweiten Liga mitzuhalten. Das hat man beim Clipper ja oft genug gesehen, dass da Spieler das relativ schnell geschafft haben. Serdschan Sarara kennt das Niveau auch, er kennt den Verein. Ich habe da nur immer ein bisschen Bedenken beim Alter. Also weil das Clipper selten alte Spieler holt, also Vierjewa war jetzt wichtig für die Verteidigung. Aber dass man einen 32-jährigen Offensivspieler holt, kann ich mir nur schwerlich vorstellen. Das habe ich dir auch schon gesagt. Auch wenn es natürlich Charme hätte. Also das Thema, wer ist künftig das Gesicht der Mannschaft? Wenn jetzt,
das ist ja auch nur ein Alter, ne? Wir haben ja dann, haben wir doch jemand im Köcher.
Ja, den wolltest du ja auch noch erwähnen gleich, aber noch ganz kurz dazu.
Also, ja, ja.
Man hat jetzt dann, man denkt, wer alles geht, das vielleicht, das ist ja noch nicht geklärt, aber ob Sascha Brücher womöglich auch geht, dann ist halt so, der dienstälteste Profi ist dann Julian Green, und dann müsste ja fast schon Marco Maihöfer kommen, die aber beide jetzt auch nicht diese Lautsprecher nach außen sind, wobei sie sehr freundliche und sehr reflektierte Menschen sind, auch mit klarer Meinung, mit denen man sich gut unterhalten kann, die sich auch mit dem Verein identifizieren, also bei Green vor allem, der hat es ja, hat er quasi alles mitgemacht, also die Tiefpunkte und die Höhepunkte hat er alles erlebt, also da hat er auch mal drüber gesprochen, über sein wichtiges Tor damals in Heidenheim, das das Klippert vor dem Abstieg in die dritte Liga gerettet hat. Maihöfer hat jetzt auch viel erlebt, hat in 14 Vertrag bewusst verlängert bis 2025, haben andere Spieler nicht gemacht, da wo sie es womöglich hätten tun können. Also das sind so schon zwei Spieler, aber so ein Gesicht, wirklich das Gesicht der Mannschaft, so eine Identifikationsfigur, die sehe ich jetzt gerade ansonsten noch nicht. Und die wäre natürlich ein Mann aus der eigenen Jugend und Erfahrung hat er auch genug und auch jemand, der wahrscheinlich alles geben würde, um am Klippblatt zu spielen. Also das hat er ja auch in seiner Insta-Story, die du mir auch geschickt hattest, ja auch schon erwähnt. Also als er gefragt wurde, ob er sich vorstellen kann, dass er in Fürth spielt, waren da sehr viele Herzen, glaube ich, zu sehen. Ja, du hast aber noch einen zweiten Spieler, den du auch gerne künftig beim Klippplatz sehen würdest oder wieder beim Klippplatz sehen würdest.
Ja, das ist noch ein 89er Jahrgang. Das war ein sehr, sehr spezieller Jahrgang für die Fürther.
Das ist ein Nick Viergeber Jahrgang auch, ne? Ein guter Jahrgang.
Also guter Jahrgang, ja, auf jeden Fall. Auch jemand, der den ersten Aufstieg schon mitgemacht hat. Denn Edgar Pripps Vertrag läuft wieder aus. Und wer ist jetzt auch schon, ich glaube, länger auch, oder diese Saison war er mehr fit als nicht fit. Ist aber eben auch immer so eine Sache auch geworden in den letzten Jahren. Aber ich weiß nicht, wie es bei ihm ausschaut, ob er nochmal weitermachen möchte in Düsseldorf. Aber das wäre natürlich auch so jemand, also als wenn man nach Identifikation sucht, nach Identität für eine Mannschaft, wäre ein Edgar Pripp natürlich auch nicht verkehrt. Jemand, der auch aus dem Mittelfeld, aus der zentralen Rolle das Spiel lenken kann. Ich meine, etwas ältere Sechser kennt man ja, also keine Ahnung, Xabi Alonso oder so, der dann bei den Bayern noch das ganz gut gespielt hat.
Willst du jetzt gerade Edgar Pripp mit Xabi Alonso vergleichen?
Nein, vom Reifegrad, vom gut alternden Wein. Nein, aber ich meine, ich weiß nicht, Milorad Pekovic oder so, der war ja auch schon, also kam ja auch nicht als junger Spieler, glaube ich, und hat ja auch länger noch gespielt. Goran Cukalo, der, also ich sag mal, mit Spielern auf der Sechs, die jetzt vielleicht nicht 23 Jahre alt sind, kennt man sich in Fürth durchaus aus, würde ich jetzt mal so behaupten. Und das wäre natürlich, glaubst du, Tim Sparv, ja, für eine Saison und dann wieder weg. War auch echt sehr, sehr traurig.
Das war aber einer der besten Sechser, vielleicht war es der beste.
Ja, hat es auch sehr, sehr gut gemacht.
Anton Stachel und Max Christiansen natürlich.
Natürlich, ja, aber im höheren Alter. Nee, aber das wäre natürlich eine sehr, sehr feine Sache, denke ich, auch für da vielleicht eine Mannschaft drum rumzubauen, um jemanden zu haben. Man weiß auch nicht, wie es mit dem Kapitän, mit Rigota weitergeht, allgemein, wie es mit den Spielern weitergeht. Und das wäre natürlich jemand, der da direkt auch als Führungskraft kommen würde, jemand, der die Verbindung zwischen Mannschaft und Fans direkt schafft, also da muss er ja nicht mal was Neues aufbauen, sondern kann ja einfach weitermachen, da wo er mal aufgehört hat, vor 9 Jahren. Und ja, das wäre auch jemand, über den man auf jeden Fall nachdenken soll, ob das jetzt was wird, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber so, ja, so im Hinterkopf ist das, denke ich, auch jemand, über den man sich Gedanken machen kann. Allzu alt ist er jetzt auch noch nicht. Also ein 2-Jahres-Vertrag ist da locker noch drin. Ja, das wäre auf jeden Fall noch so jemand, bei dem der Vertrag 22 ausläuft.
Sie hörten die Transfervorschläge von Chris Sehm. Vielleicht hat er schon der Susi zugehört. Oder Sergio Pinto, der wahrscheinlich nochmal ein bisschen Scouting machen wird. Wird nochmal jemand hinschicken, um sich diesen Spieler anzuschauen. Nein, also es hat natürlich bei beiden sehr viel Charme. Aber ich kann mir eben, also einerseits braucht man eben auch erfahrene Stützen. Andererseits, die Frage ist halt auch, wie sie mit dem Gehalt wahrscheinlich Abstriche machen werden, weil man wahrscheinlich im 32-Jährigen jetzt nicht mehr den Topverdiener geben wollen wird. Also man kann jetzt nicht sagen, wir geben dir so viel Geld, wie Harvard Nielsen in der Bundesliga verdient hat, sondern die werden sich erstmal ins Gehaltgefüge einpassen müssen. Das ist wahrscheinlich bei Türkgücü sehr hoch gewesen. Und es war auch, also ich denke mal, dass Edgar Pripp auch in Düsseldorf nicht schlecht verdient hat. Das sind ja beides Vereine, die potenter sind als die Spielvereinigung. Auch dafür sportlich
nicht so erfolgreich. Ja, aber ob es halt nochmal so gibt, also auch woanders, ist natürlich
ja, klar,
schon auch in Frage zu stellen.
Natürlich verdienst du fast überall in der zweiten Liga mehr als in Fürth. Aber bei beiden ist es natürlich auch eine Herzenssache. Es ist immer sehr strapaziert im Fußball, aber es ist ja für beide wahrscheinlich sehr schön, auch zum Ende der Karriere hier zu spielen. Da hat man ein gewisses Faible auch dafür, ehemalige Spieler einzubinden im Verein, womöglich danach. Also, es ginge, aber es, wie man damals hörte, war es ja schon mal die Option, dass Pripp zurückkehrt nach Fürth. Und dann war das Interesse der Spielfirma offenbar nicht allzu groß und dann ist er ja nach Düsseldorf gewechselt. Also, wird man sehen, aber charmant ist es auf jeden Fall. Und da haben wir unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen Diskussionsstoff gegeben. Jetzt ist es doch schön.
Also, ja. Also irgendjemand oder Spieler mit einem gewissen Alter werden auf jeden Fall kommen müssen, weil die jetzt dann vielleicht auch einfach fehlen. Also ich meine, gewisse Spieler mit Erfahrung und jetzt nicht nur halt beim Verein, finde ich, braucht man schon irgendwo. Also man hatte das dann mit Caligiuri, mit Maffrey, obwohl Maffrey dann ja auch eine Diskutab oder wie soll ich sagen, eine spezielle Person war, der man sich vielleicht auch abarbeiten kann, wenn man möchte. Aber naja, also irgendwen wird's wahrscheinlich schon geben müssen, mit einem gewissen Alter, mit einer gewissen Erfahrung, mit einer Routine, da die Mannschaft wieder anführen kann, so wie Viergeber, von dem man jetzt auch davon ausgehen kann, dass er nicht bleibt.
Aber also, muss man da nicht eher einen erfahrenen Abwehrspieler holen, weil das hat man ja gesehen in dieser Saison, dass man eben einen erfahrenen Mann hinten drin braucht, der eine Mannschaft führen kann und auch eine Abwehr organisieren kann.
Also ich denke, also Griesbeck wird ja wahrscheinlich bleiben, den hätte man schon mal. Also als einen von, wenn man jetzt wahrscheinlich oder eher vielleicht wieder mit einer Viererkette agiert in der zweiten Liga, dann wäre das ja jetzt auch nicht so verkehrt, einen Jungen, einen in Anführungsstrichen alten. So. Oder was heißt alt? Ich meine, man hofft ja auch, dass Gideon Jung irgendwann mal wieder wirklich einsatzfähig ist. Also der hat ja auch eine gewisse Erfahrung. Aber ja, ich weiß nicht. Also
die Überleitung bauen zu dem anderen, also den anderen beiden Spielern, die du auch noch erwähnen wolltest.
Wir haben noch, das hört nie auf.
Deine Liste ist länger als die Verletztenliste der Spielvereinigung.
Nee, das schaffe ich nicht. Müsste ich schon noch ein bisschen länger suchen. Nee. Aber wir brauchen, beziehungsweise die Spielvereinigung, der Kader braucht natürlich auch wieder einen Linksfuß-Innenverteidiger. Denn die einzige Person, die man da hat, ist Nick Viergeber. Ob das der bleibt, das ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Also muss man jemanden suchen. Da ist natürlich auch die Sache, nimmt man jetzt einen Jungen, nimmt man einen Alten, weiß ich nicht. Allgemein, Linksfuß-Innenverteidiger sind sehr, sehr rar gesät. Also haben da schon mal ein bisschen geguckt, da findet man tatsächlich gar nicht so viel, was dann nicht direkt auch wieder ein Außenverteidiger wäre. Also die gibt's dann noch häufiger als die Innenverteidiger. Und man möchte ja auch immer mit einem Linksfuß, einem Rechtsfuß spielen. Also ich denke, da wird kein Trainer widersprechen, dass man sagt, das ist dann schon die optimale Idee, die man da hat. Und ja, da wäre dann ein Tim Knipping wahrscheinlich recht interessant. Bei Dynamo Dresden absolut gesetzt, absoluter Leistungsträger. Er hat jetzt, glaube ich, nur 10 Spiele die Saison gemacht, weil er sich dann verletzt hat nach dem sehr guten Start, aber er kam jetzt auch wieder sehr, sehr gut zurück, hat dann in Nürnberg ein super Spiel gemacht und ist natürlich da aufgrund auch seiner Leistung relativ beliebt. Dann war er, glaube ich, auch im Aufstiegsjahr recht, war das Aufstiegsjahr dann? Ja, ne?
Wir sind aufgestiegen vor dieser Saison, ja.
Ja, genau, genau in der Saison, in der vorhergehenden Saison recht gut war. Ja, das werden die Dresdner dann nicht so gern hören, aber ich würde mal, also attraktiver ist dann vielleicht eher der Bundesliga-Absteiger. Bei ihm läuft der Vertrag auch aus in dem Sommer und er wird sich schon auch umgucken, was er nochmal machen möchte. Er ist jetzt 29, wird im November 30. Ist auf jeden Fall auch jemand, über den man sich wahrscheinlich Gedanken macht, weil so viele Innenverteidiger mit einem starken linken Fuß gibt es nämlich nicht. Und man hat auch einfach nichts in der Hinterhand. Da ist der Kaderplatz komplett leer. Man hat nicht mal ein Backup, wenn man jetzt einen holen würde. Also da muss man auch schauen, wie es da weitergeht.
Ja, also es ist wahrscheinlich auch so, dass man dann mit diesen 4 Spielern, wären es dann ja wahrscheinlich, also mit Griesbeck, Jung, einem möglichen Neuen und Oliver Fobassam in die Saison geht und dann womöglich nochmal, also entweder man holt nochmal ein Talent oder man sagt 4 reichen, weil XY noch, weil Luca Itter womöglich bleibt und der auch mal aushilfsweise einen Verteidiger bei einer Gelbsperre geben kann.
Und dann braucht man aber wieder noch einen Linksverteidiger. Wenn wir nicht Marco Meyerhöfer dann ab dem, was weiß ich, Oktober nach links reinrücken wollen.
Genau, Marco Meyerhöfer rein irgendwann und Asta auf rechts.
Ja, dann bauen wir wieder nur noch Hilfskonstruktionen auf.
Ich denke, wir sind uns ja auch einig, dass man noch einen weiteren Linksverteidiger wird. Oder
ja, das auch.
Also,
ja, das
oder so, zwei so braucht man nicht neue planen. Das Außenverteidiger ist ja holen wird, weil auch ja nicht absehbar ist, wann Marco Meyerhöfer überhaupt wieder spielen kann.
Ja.
Also man kann ja nicht planen, dass er im August wieder mitspielt, das auf keinen Fall. Und
das ist schwierig dann, ja.
Und dann ist auch die Frage, ob Simon Asta sich bewegen lässt, dazu zu verlängern, oder ob man sagt, man sieht nur die Option. Das ist ja auch die Frage, also ob man, wie langfristig man dann mit ihm dann plant. Wenn er sagt, ich will auf jeden Fall gehen und man sieht nur die Option, dann wird er ja trotzdem im Jahr darauf gehen und dann braucht man trotzdem wieder einen. Also es wird sehr viel, Rashid Susi hat, glaube ich, im Dazn-Interview nach dem Spiel gesagt, er hat jetzt natürlich auch wieder sehr viel zu tun. Also man, als Sportdirektor hat man immer viel zu tun und als Geschäftsführer eines Profivereins. Aber ich glaube, da sind schon einige Baustellen und das sind interne wie externe Baustellen. Also auch die Frage, wen man verlängert, wer bleibt, ist ja auch, gibt's ja mehrere Verträge. Spieler, bei denen es vielleicht wahrscheinlicher ist, dass sie bleiben, andererseits ist es eher unwahrscheinlich, hattest du auch schon erwähnt. Und immer viel Stoff für uns zu reden im Podcast, das ist doch auch schön.
Ja, das, also der Stoff geht wahrscheinlich nicht aus, gerade wenn sie das, wobei es sich hoffentlich mal ändert, dass man nicht wöchentlich wieder über neue Verletzungen oder im 2-Wochen-Takt über neue Verletzungen und mögliche Ersätze dafür sprechen muss. Also
ja, dann wird es immer noch schwierig, so, also da muss man doch jemanden aus der U23 hochziehen.
Ja, dann muss dann Marvin Weiß wieder mal auf die Bank, wenn nicht gerade parallel die U23 spielen muss.
Ja, wieder mal, der war noch gar nicht auf der Bank.
Marvin Weiß?
Bei den Profis war er noch nicht auf der Bank, oder?
Noch nicht einmal, sicher?
Also ich glaube, dass er, das habe ich mir gedacht, dass er seit 4,5 Monaten mit den Profis trainiert, aber noch kein einziges Mal im Kader war. Also ich kann mich nicht erinnern. Er hat in den beiden Testspielen gegen Ingolstadt und Regensburg beide Male gespielt und ist auch nicht schlecht gemacht. Aber für die Bundesliga hat es noch nie gereicht. Also da müsste ich mich jetzt sehr, sehr täuschen. Und
das kann natürlich sein, ja. Stimmt, dass er noch nicht, oder wir hätten vielleicht mal vermutet als Auffüller, ja. Aber selbst da, das hatten wir auch schon, dass es schwierig ist. Aber er wäre dann wahrscheinlich die erste Option, nachdem er jetzt auch mal Tore schießt, zum Auffüllen. Aber ja, das ist auch
körperlich
nicht unbedingt was, was man haben schwierig möchte. Also ja, ihn gegen Jonathan Tah oder so, stelle ich mir auch sehr interessant vor, weil es dann, ich glaube, technisch reicht es nicht, um sich durchzusetzen. Also noch nicht, also ist dann nicht auf einem Florian Wirtz-Niveau, auch wenn er da vielleicht körperlich irgendwo in dem Bereich ist, aber ja, da gibt's dann halt, das sind dann die kleinen und feinen oder auch großen Unterschiede.
Ja, aber ein deutsches Ausnahmetalent zu vergleichen mit Marvin Weiß ist auch wahrscheinlich ein sehr unfairer
Vergleich
für Marvin Weiß. Deswegen würde ich sagen, wir machen diesen Podcast zu, so wie wir vorhin dieses Spiel zugemacht haben. Und freuen uns auf ein Spiel gegen Leverkusen, in dem, nehme ich an, mehr Tore fallen werden. Wir hoffen, dass sie nicht nur einseitig fallen, weil sonst ist die Laune wieder im Keller, so wie nach dem Hinspiel. Und da muss man wieder sich eine Stunde in der Kabine austauschen. Nein, das wird nicht passieren. Wir sind optimistisch, dass es ein schönes Wochenende wird. Vielleicht wird das Wetter ja auch gut.
Mit schönem Wetter, genau.
15:30
Uhr, Samstag, schönes Wetter.
Go Gay Nieber.
9.786 Zuschauer.
Hier wird ein Fest. Auch registriert.
Es gibt noch für jeden Block Karten, soweit ich weiß. Also.
Ja, das glaube ich auch nicht, dass es recht viel voller werden wird, weil er wahrscheinlich auch nicht jetzt die Massen aus Leverkusen mitreißen werden. Wobei es für die auch noch einiges geht. Also das Kleeblatt kann weiterhin Mannschaften ärgern. Also weil jetzt Hoffenheim sehr geärgert, die man an den Pfiffen im Stadion gehört hat und auch Leverkusen, ist jetzt auch nicht sicher in der Champions League. Wurden jetzt ja verdrängt von Leipzig. Muss man auch nicht gut finden, also ob jetzt Leipzig oder Leverkusen auf der 3 ist, das ist für einen Fußballromantiker beides schwierig, wobei es noch natürlich nicht auf einer Stufe ist, aber ja, da kann man noch mal jemanden ärgern, dann kann man vielleicht Union noch mal ärgern und dann, ja, bei Augsburg und Dortmund ist es wahrscheinlich wurscht, also da wird man immer viel ärgern können, außer in den sicher geglaubten Sieg vielleicht klauen.
Wobei es dann sportlich gesehen natürlich mit den Champions League Plätzen dann auch, also aus deutscher Sicht, was denn dann noch nachrücken würde, ne, wenn man weder Leipzig noch Leverkusen hätte, da käme Freiburg, Union. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt in der Champions League sehen möchte.
Ja, Union also ist die einzige Mannschaft, die es noch schaffen kann, zweimal gegen das Kleber zu verlieren. Also, wenn die dann Champions League spielen.
Ja, dann wird's schwierig. Nee, aber ich denke, da vorne ist es relativ, es wird so bleiben, wie es jetzt ist, denke ich mal.
Und jetzt letzte Frage, im Tabellenkeller bleibt es auch so, wie es ist?
Im Tabellenkeller schaut es so aus, dass Bielefeld und Fürth absteigen. Das wird genau so bleiben. Und ich hätte vermutet, dass Hertha in die Relegation muss, würde es aber auch nehmen, dass Stuttgart gegen Nürnberg spielt und die dann 4-0 in Stuttgart gewinnen. Also die Stuttgarter in Stuttgart.
Ach, jetzt bin ich schon kurz erschrocken. Ja.
Ja.
Grüße an die Kollegen von KADEP, aber so weit
geht die Liebe also ich hoffe nicht. Ich glaube nicht, dass es. Also ich gehe mal nicht. Naja, wobei, die zweite Liga ist natürlich wieder super, super, super spannend, wie sich da zusammenmischt. Gerade wenn man überlegt, gegen wen Darmstadt wie immer mal gerne hoch verliert. komplett verrückt. St. Pauli macht auch mal verrückte Sachen. Bremen weiß auch nicht, was passiert. Da kann es durchaus sein, dass der erste FC Nürnberg sich dann noch hochspült. Ich denke es nicht. Aber die ganz, ganz bittere Konstellation gibt es natürlich noch, dass Schalke schon durch ist vorm letzten Spieltag und die dann einfach dem so geliebten ersten FC Nürnberg mit ihrer tollen Fanliebe den Sieg schenken. Aber vielleicht reicht es ja nur noch für Platz 3 und dann denke ich, dass wenn es gegen Stuttgart gehen sollte, hätten sie keine Chance. Gegen Berlin weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch nicht.
Ja. Okay. Ja, wir haben ja die Unterschiede zwischen einem Bundesligisten und einem Zweitligisten gesehen. Vor ein paar Wochen beim Testspiel in Regensburg. Die sind dann doch relativ groß, auch wenn man jetzt wahrscheinlich einen Zweitliga-Aufstiegskandidaten nicht mit Jan Regensburg vergleichen darf. Aber ja, wir schweifen ab. Das ist ja schon mal ein eigener Podcast. Wir machen ja hier keinen Zweitliga-Podcast. Erst wieder ab dem ab Mitte Juli. Und dann vielleicht auch wieder mit mehr erfreulichen Nachrichten als bei dieser Folge. Aber
ganz viel Testspiel.
Es ist, wie es ist. Oh, Testspiele, da war was. Testspielsiege.
Einen haben in Stadeln.
Erlebt. In Stadeln, ja, da wird man wahrscheinlich.
Keine Saison ohne Testspiel in Stadeln.
Ja, vor dieser
Hat man mal gemeint, Pandemie. Vor Jahren, ja. Das gehört zusammen. Erst dann Pandemieende, wenn Testspiele in Stadeln.
Okay, bei den Rot-Schwarzen, ja, die alle gehört. Spieler beschimpfen. Das war sehr schlimm teilweise. Aber der FSV Stadeln ist mein Jugendverein, deswegen will ich da kein schlechtes Wort verlieren. In diesem Sinne, wir schweifen schon wieder ab. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freundinnen und Freunde des Fürther Flachpass. Und lieben Dank auch Chris für die Zeit und für den wertvollen Input und für die Tipps für Rashida Susi.
Lieben Dank auch dir. Ja, wir werden schauen, was passiert.
In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.